Wusstet ihr schon, dass ihr allesamt hier und auch am Livestream Exoten seid? Ihr gehört zu einer Minderheit. Ihr gehört nämlich zu der Minderheit in Deutschland, die Christen sind. Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, je nachdem, welche Statistik man nimmt, hat sich das erstmals in Deutschland gewandelt, dass die Mitglieder der beiden großen Kirchen, katholisch und evangelische Kirche, weniger sind in Summe, als es Konfessionslose in Deutschland gibt. Das heißt, wir bewegen uns als Christen in eine Minderheitensituation hinein, in eine Minderheitskirche und sind mittendrin. Und manchmal oder manches davon erlebt ihr sicherlich ganz unterschiedlich, mehr oder weniger, dass sich der Glaube manchmal anfühlt wie in einem Kreuzverhör. Da kommen dann so Aussagen, vielleicht von Arbeitskollegen oder Nachbarn: Wie kannst du nur an Gott glauben? Wie kannst du der Bibel vertrauen? Die Wissenschaft hat den Glauben widerlegt. Und man fühlt sich dann manchmal wirklich wie in so einem Verhörraum. Man sitzt so da, wird angeblendet von dem, was einem da entgegenkommt und weiß eigentlich gar nicht so genau, jetzt wäre Entrückung gut. Oder so eine Erdspalte, die sich auftut und du denkst dir, was soll ich jetzt sagen, was soll ich antworten? Und es fühlt sich nicht angenehm an, so im Kreuzverhör zu sitzen. Und deswegen haben wir diese Predigtreihe aber nicht nur, damit ihr euch in solchen Situationen zurechtfindet, sondern diese Predigtreihe, die wir jetzt an 4 Sonntagen haben, die hat eigentlich 3 Gründe oder 3 Stoßrichtungen. Das erste, natürlich, um vorbereitet zu sein auf solche Anfragen, wie sie gerade eben kamen. Wie kannst du nur an Gott glauben? Wie kannst du der Bibel vertrauen, diesem alten, dicken Buch hier, ne, was kein Mensch mehr liest? Und da speist sich dein Glaube draus, ein Märchenbuch. Oder die Wissenschaft hat den Glauben doch längst widerlegt, dass wir diesen Dingen, die an uns herangetragen werden, etwas entgegnen können. Leute, ganz ehrlich, wie oft erlebe ich das, dass es mir Menschen sagen, oh, letzt wieder hat mich einer angesprochen und es ging irgendwie um Schöpfung, um die Natur, um Urknall und ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich an einen Schöpfer glaube. Und ich denke mir, schade, denn dieser Schöpfer ist doch ein wunderbarer Gott, unser himmlischer Vater. Wie schön wäre das, wenn wir müssen ja nicht gleich alle zu Evangelisten werden, aber zumindest einfach zu dem stehen können, woran wir glauben. Wir müssen den anderen auch nicht überzeugen, wir müssen den anderen nicht überreden, aber einfach sagen zu können, echt, also ich finde es viel cooler zu glauben, dass mein Leben einen Sinn hat, dass mein Woher und mein Wohin ich genau weiß und dass es ein liebender Schöpfergott in seinen Händen hält, als irgendein Urknall. Es ist für mich einfach viel schöner. Mir fehlt der Glaube für den Urknall. Das zweite ist aber auch die Theologie oder in der Theologie nennt man das die Apologetik oder die Apologie, dass wir unseren Glauben begründen können. Heute fragen wir uns, glauben alle Religionen an den gleichen Gott? Ich habe die Frage bewusst ein bisschen komisch formuliert, dazu komme ich gleich. Ja, und dann einfach zu sagen, ja, Jesus hat von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, bums aus, Nikolaus, ja, damit wirst du niemanden überzeugen. Weil interessanterweise, und darauf kommen wir nachher, finden wir diesen Wahrheitsanspruch auch in anderen Religionen. Und dann kommt ein anderer zu dir und sagt, egal jetzt, Religion XY, ja, aber meiner, mein Gott, mein Prophet, meine heilige Schrift, da steht auch drin, das ist die Wahrheit. Hat nämlich übrigens jede Religion, da kommen wir gleich drauf, einen Wahrheitsanspruch. Und dann einfach nur immanent zu argumentieren und zu sagen, aber Jesus hat es gesagt, sagt er, ja und? Ich glaube aber nicht an deinen Jesus. Also so einfach ist es nun auch nicht. Und das dritte, der dritte Gedanke ist, dass wir in dieser Predigtreihe die Einzigartigkeit Gottes erkennen. Seine Gnade, seine Größe, seine Liebe, die er für uns hat. Weil die wird genau an den Momenten ersichtlich, wo wir merken, oh, da geht's ans Eingemachte. Und heute, diese Frage, haben alle Religionen doch irgendwie recht? Haben alle Religionen doch irgendwie recht? Diese Frage ist bewusst so formuliert, weil die Frage an sich eigentlich sinnlos ist. Und da will ich euch jetzt mit auf eine Reise mitnehmen. Ganz vereinfacht gesagt könnte man auch sagen, viele Religionen, ein Gott. Also drücken nicht alle Religionen doch irgendwie das Gleiche aus auf unterschiedliche Weise. Einfachstes Beispiel, zwei Leute sind im Fußballstadion und erzählen danach, wie das Spiel war. Also machen wir es konkret, ja. Wir haben heute Morgen hier Stuttgart-Fans und wir haben heute Morgen hier Dortmund-Fans. Schon rein emotional wird die Beschreibung eine ganz andere werden. Nimm einen Verkehrsunfall, der hoffentlich glimpflich abläuft. Zwei beobachten ihn und werden ihn ganz unterschiedlich beschreiben. Und trotzdem das Gleiche. Und so sind manche der Ansicht, ist es doch mit den Religionen genauso. Also es gibt viele Religionen, aber doch nur einen Gott. Und jetzt schauen wir uns das mal kurz an, indem wir schon in die Bibel zurückreisen. Denn diese Frage ist uralt. Ich nehme euch mit in das 9. Jahrhundert vor Christus. Israel war, egal, wenn man es nicht lesen kann, man kann die Farben so ein bisschen erkennen. Es gab das blaue Nordreich und das gelbe Südreich. Und das ist diese Phase, in der Israel im Norden und im Süden durch unterschiedliche Könige regiert wurde. Und diese Könige, so wird es in der Bibel auch ganz oft beschrieben, sie taten, was dem Herrn missfiel oder sie taten, was dem Herrn wohlgefiel. Und das äußerte sich eigentlich immer daran, ob sie, man sieht so ein bisschen drumherum, ob sie die Götzenkulte, die Religionen der Völker um sich herum auch nach Israel oder in Südreich Juda importierten und diese Götzenstatuen anbeteten oder den Menschen zumindest erlaubten, sie anzubeten. Aber viele Könige haben das auch selber proaktiv vorangebracht. Und das war immer so die Gretchenfrage. War das ein König, der Gott wohlgefiel oder tat, was Gott wohlgefiel oder was Gott missfiel? Und wir sind im 9. Jahrhundert vor Christus. Dort tritt der Prophet Elia auf. Und König Ahab, nun, der hat es ziemlich auf die Spitze getrieben mit diesen ganzen Baalskulten, wie der Gott damals hieß. Und also er sagte nicht nur nichts dagegen, sondern er forcierte das Ganze und verführte so das ganze Volk, dass sie dieser fremden Religion huldigten und auch anbeteten. Die Folge war, dass es eine ganze Weile nicht geregnet hat in Israel. Und diese ganze Weile war so lange, dass es wirklich bedenklich wurde für die Menschheit oder für die Menschen dort zumindest. Und dann gibt es eine Situation mit Elia, einem Propheten, einem Mann Gottes, der sich mit 450 Priestern dieses Baalskultes misst. Bevor er das aber tut, spricht er zum Volk Folgendes. Elia stellte sich vor das Volk und sagte: Wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Doch das Volk schwieg. Ich dachte mir, echt jetzt? Können die sich nicht mal zwischen zwei Optionen entscheiden? Diese Frage aber, oder diese Entscheidung, vor die Elia das Volk stellt, macht ja nur Sinn, wenn der Herr Gott ist oder wenn Baal Gott ist. Aber wenn beide Gott sind, macht die Unterscheidung keinen Sinn. Und am Ende führt das Ganze dann dazu, dass die Baalspriester da in Trance getanzt haben und alles Mögliche aufgeführt haben. Und die Wette sozusagen der beiden war, wir bauen einen Altar, Elia baut einen Altar, die Baalspriester bauen einen Altar. Und dort, wo der Altar in Flammen aufgeht, dessen Gott hat Recht, sozusagen. Und Elia hat noch ein bisschen Wasser drüber geschüttet, dass es auch ja nicht anfangen kann zu brennen und so weiter. Und die Baalspriester haben da ihre wilden Tänze aufgeführt und am Ende brannte der Altar von Elia. Wir reisen ins Jahr 50 nach Christus. Ganz andere Zeit, Antike, Athen, Areopag, den ihr hier seht. Das war damals der Ort, wo sich die Weisen trafen, wo der Rat Athens sich traf und Entscheidungen getroffen wurden, wo allerdings auch die Philosophen waren und die Gelehrten der damaligen Zeit und öffentlich debattierten. Und Menschen hörten zu, wenige nahmen teil, aber dort wurde sozusagen Philosophie und Religion öffentlich betrieben. Und Paulus tat das auch. Paulus als Missionar der Christen war dort in Athen und er hat mit den Menschen dort diskutiert, die ja nun mal anderen Göttern huldigten als dem Gott der Bibel. Und dann sagt Paulus, nachdem er vorher so ein bisschen Sightseeing in Athen gemacht hat. Als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre. Einer davon trug die Inschrift dem unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist, und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Und im Folgenden tut es Paulus und ruft die Menschen zum Glauben an Jesus auf. Und eine Person, die aufgrund dieser Predigt zum Glauben kam, war Damaris. Also, wenn ihr euch schon immer wundert, warum meine Frau so einen wunderschönen Namen hat, daher kommt er. Manche Briefe, die wir bekommen, sind an Herrn Damaris Brunner adressiert. Daher kommt der Name. In der Bibel kommt er vor, Damaris war eine, die Paulus folgte. Warum sage ich das? Weil Paulus wieder die Menschen, genauso wie Elia, vor die Entscheidung gestellt hat, ihr müsst euch entscheiden für einen Gott, was gleichzeitig gegen alle anderen Götter spricht. Und Paulus ist so raffiniert, dass er sagt, ich habe viele Altäre gesehen, ich habe viele, sehr wahrscheinlich auch Götzenbilder gesehen, gab es en masse in Athen. Ich habe das alles gesehen und ich habe sogar den Altar für den einzig wahren Gott gesehen, nämlich der für euch unbekannte Gott, weil ihr ihn bisher noch nicht anbetet. Und er stellt die Menschen dort in Athen vor die Entscheidung, folgt ihr Gott oder euren Götzen? Es gibt diesen Wahrheitsanspruch aller Religionen, von Elia bis Paulus und auch noch viel früher und auch noch viel später. Ich habe vorhin gesagt, dass jede Religion ihren Wahrheitsanspruch in sich trägt. Aber wie sieht es denn mit dem Gottesbild aus? Ich kann heute Morgen keine Religionskunde machen. Ich will euch nur mitnehmen auf die Frage hin, ob es Sinn macht zu sagen, glauben alle Religionen, sagen alle Religionen doch irgendwie das Gleiche oder nicht. Machen wir nur eine ganz kurze von einigen Weltreligionen Gegenüberstellung. Der Buddhismus hat keinen Gott. Der Hinduismus hat hunderte, viele Götter. Das Christentum, im Christentum hat Gott einen Sohn. Für den Islam ist ein Gottessohn Gotteslästerung. Das Judentum sagt Sohn, ja, aber nicht Jesus. Und im Bahaismus ist es der Synkretismus Allah. So, das ist jetzt nur im Blick auf das Gottesbild und vor allem natürlich als Christ die Frage nach der Sohnschaft. Wenn wir alleine diese Übersicht haben, muss man sich doch die Frage stellen, wie logisch ist es, dass alle Religionen vom Gleichen sprechen. Der Buddhismus kennt keinen Gott. Im Hinduismus gibt es, viele sind wirklich hunderte Götter gemeint. Im Christentum hat Gott einen Sohn. Wir haben Ostern gefeiert, da spielt er eine ganz zentrale Rolle. Der Islam oder im Islam ist die Sohnschaft Jesu als Gottessohn, Gotteslästerung. Deswegen ist Jesus im Islam ein großer Prophet, aber nicht Gottes Sohn. Für die Juden ist die Sohnschaft kein Problem, aber es ist nicht Jesus. Und der Bahaismus, ich habe ihn deswegen aufgenommen, ich habe vor vielen Jahren mal in der Nähe von Wiesbaden einen Tempel dort besucht. Die Bahai-Lehren, eine Religion, die ursprünglich aus dem Islam entstanden ist, ist ein Synkretismus, also sprich eine Vereinnahmung, Vermischung ist so einfach gesagt, eine Vereinnahmung von allem. Dort gibt es zwar auch einen universalen Gott, allerdings versucht man, alle anderen Religionen dort mit zu vereinen, was anhand alleine dieser Gegenüberstellung für mich schon irgendwie schwierig ist. Zusammengefasst, alle Religionen beanspruchen von sich, wahr zu sein. Keine Religion. Du würdest keinen finden, der von sich sagt, ich weiß nicht, ob das Wahrheit ist, was ich dir erzähle. In diesem Sinne sind alle überheblich. Denn das ist ja das Credo unserer Zeit heute in der Postmoderne. Du darfst keine allgemeingültige Wahrheit vertreten. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Und wichtig ist nur, was man fühlt. Das Gefühl ist übrigens der Götze unserer Zeit ohne Ende. Und das Dritte ist, die Dinge sind unvereinbar. Also zu sagen, alle Religionen beschreiben Gott doch irgendwie gleich, ist gelinde gesagt falsch. Der Grund für das Ganze aber, warum wir uns diese Frage stellen, ist dieser Bibelvers. In das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Prediger 3, Vers 11, bringt es zum Ausdruck, dass wir Menschen nach der Wahrheit suchen, denn nur die Wahrheit ist ewig. Und nur die Wahrheit wird sich durchsetzen. Und das hat Gott in unser Herz gelegt. Gott hat in unser Herz gelegt, nach dem zu fragen, was ewig und damit auch wahr ist. Religion will dem Menschen zeigen, wie er ein gutes Leben führen kann. Das ist der Kerngedanke von Religion. Religion will dem Menschen zeigen, wie er ein gutes Leben führen kann. Der Satz ist allerdings nicht vollständig. Vollständig wird er so. Und was er dafür tun muss. Deswegen spreche ich im Blick auf den christlichen Glauben nie von Religion. Weil der christliche Glaube ist keine Religion. Lass es uns anschauen. Was musst du tun, um ein gutes Leben zu führen? Im Buddhismus musst du jede Menge meditieren und dein Bewusstsein hinter dir lassen. Im Hinduismus musst du die Götter besänftigen. Und nochmal, es gibt sehr viele, also ziemlich anstrengender Job. Im Bahaismus und in der Bahai-Religion musst du diverse Vorschriften einhalten, die es dort gibt. Im Islam musst du pilgern, fasten, Almosen geben, beten. Im Judentum die Gesetze halten. Paulus schreibt es immer wieder. Und im Christentum nichts. Ganz einfach. Ganz einfach. Wenn du denkst, du musst etwas tun, um ein gutes Leben zu führen und Gott zu gefallen, als Christ, dann hat dir jemand Schwachsinn erzählt. Oder du fängst an, Dinge zu glauben, die nicht wahr sind. Schlägst du die Bibel auf, wirst du nirgendwo etwas finden, eine Aussage, dass Christen etwas tun müssen, um ein gutes Leben zu führen und Gott zu gefallen. Jetzt rattert's. Natürlich gibt es in der Bibel ganz viele Stellen, die uns dazu aufrufen, also gerade in den Briefen, die Paulus schreibt, Epheserbrief, ja, lebt als Kinder des Lichts. Natürlich, warum? Weil wir dazu berufen sind und weil alles andere eine Konsequenz hat. Wenn wir es nicht tun, wird es unser Leben zerstören. Die 10 Gebote gehen dir vielleicht durch den Kopf oder das Doppelgebot der Liebe, dass wir Gott lieben sollen, den Nächsten lieben sollen. Ja, natürlich, aber damit wirst du nicht Gott besänftigen oder du wirst damit auch nicht ein gutes Leben automatisch führen, sondern wenn du es nicht tust, wird dein Leben vor die Hunde gehen. Das ist die Logik der Bibel, besonders des Neuen Testamentes. Aber du wirst keine Stelle finden in der Bibel, die dir sagt, tu dieses oder jenes und Gott wird dich gnädiger anschauen. Aber genau darauf basiert Religion. Wie gehen wir nun um mit diesem Wahrheitsanspruch, den viele Religionen haben? Eine der beliebtesten Lösungsideen ist ein Gleichnis, das auf unterschiedliche Weise erzählt wird. Nämlich das Gleichnis vom Elefanten. Deswegen habe ich hier vorne einen Elefanten. Und dieses Gleichnis, danke Andi, also ist nicht meiner, ich habe im WhatsApp-Status gefragt, ob jemand einen hat. Ich habe so viele Elefanten angeboten bekommen und dachte am Ende, ich bin der Einzige, der keinen hat. Jetzt habe ich einen, danke Andi, das wusstest du. Nein, du kriegst ihn nachher wieder. Okay. Das Gleichnis vom Elefanten. Damit wollen ganz viele diese Frage auflösen. Beschreiben nicht alle Religionen doch irgendwie den gleichen Gott? Wie funktioniert dieses Gleichnis? Dieses Gleichnis ist ganz simpel. Ich muss mal kurz, ich wollte schon immer mal einen Elefanten auf meinem Pult platzieren. Dieses Gleichnis ist ganz simpel. Das Gleichnis funktioniert so. Es gibt 4 Blinde. Und diese 4 Blinde, diese 4 Blinden kommen zu einem Elefanten und befühlen diesen Elefanten. Und der Erste befühlt das Bein. Der zweite Blinde, der kommt, befühlt das Ohr. Der dritte Elefant, der dritte Blinde, befühlt den Bauch, den Rumpf des Elefanten. Und der dritte, der vierte, befühlt den Rüssel. Am Ende, ich sehe nichts. Am Ende kommen sie zusammen und beschreiben, was sie gesehen haben, was sie nicht wissen das hier haben sie gefühlt. Und der Erste sagt, der das Bein befühlt hat, ich habe etwas gefühlt, das war so fest und dick wie eine Säule. Der Nächste sagt, oh, das muss irgendwie eine Art Fächer gewesen sein. Der Dritte sagt, oh, da schwebte etwas in der Luft, was aber ziemlich groß und dick war. Und der Vierte sagt, ich habe irgendwas Schlangenartiges gefühlt. Und jetzt sagen, tut mir leid, wenn ich das so ausdrücke, vermeintlich schlaue Leute, genau so verhält es sich mit Religion und Gott. Alle Religionen, und jetzt fassen wir es noch ein bisschen enger, alle monotheistischen Religionen, also sprich die Religionen, die glauben, dass es einen Gott gibt. Und jetzt machen wir es mal ganz konkret. Nehmen wir mal den Islam und den christlichen Glauben. Wie oft höre ich dieses Beispiel? Sie beschreiben das Gleiche, einen Elefanten, aber sehen alle nur ein Teil, aber nicht das Ganze. Klingt sympathisch erstmal. Ist aber weder logisch, noch richtig, noch menschlich denkbar. Warum? Derjenige, der das behauptet, dass diese vier Blinden eigentlich das Gleiche beschreiben, das kann nur einer sein, wenn es wahr wäre, nämlich Gott selbst. Kein Mensch kann sagen, sie beschreiben alle das Gleiche, denn in dem Moment erhebe ich mich über alle anderen und jetzt drücke ich es mal ein bisschen flapsig aus und sage, Mensch, seid ihr doof. Ihr meint alle das Gleiche. Ihr seid noch nicht so weit wie ich. Ich bin erleuchtet. Ich weiß es. Ich weiß es besser als ihr. Ihr beschreibt alle das Gleiche. Ihr beschreibt alle, in dem Fall einen Elefanten, aber ihr wisst es einfach nicht. Jeder von euch sieht ein Teil. Ich sehe alles. Deswegen ist dieses Beispiel vom Elefanten einfach falsch. Oder ich will es mal so ausdrücken. Die Behauptung, alle Religionen beschreiben den gleichen Gott aus anderer Perspektive, ist weder richtig noch logisch und menschlich nicht denkbar. Es wird ein bisschen zu Gehirnentknotungen kommen müssen heute im Laufe des Tages, ja? Aber ich will euch das deswegen auf den Weg mitgeben, weil es oft auch nicht als Elefant, aber als Aussage kommt, es beschreiben alle doch irgendwie das Gleiche. Das kann ich doch nur sagen, wenn ich ganz genau weiß, wie das aussieht. Wenn ich weiter bin als alle anderen, die nur einen Teil sehen. Wenn ich sage, Christen und Moslems beschreiben den gleichen Gott halt nur anders, aber die Lehre ist in sich komplett widersprüchlich, dann weiß ich besser und dann bin ich Gott, wenn es so wäre, weil ich weiß, dass sie beide auf defizitäre Weise das Gleiche beschreiben. Welcher Mensch kann das von sich sagen? Welcher Mensch will so vermessen sein? Na gut, ein Elefant auf dem Stuhl platzieren ist halt auch schwierig. Welcher Mensch will so vermessen sein und sagen, ich weiß es besser? Ich will es nicht sein. Ich kann es nicht sein. Es funktioniert nicht. Deswegen brauchen wir eine andere Lösungsidee. Und jetzt kommen wir zu dem Switch, denn wir sitzen hier morgen ja nicht in einer Religionskundeveranstaltung, sondern wir stellen uns als Christen die Frage. Wir stellen uns als Christen die Frage, kann es sein, dass nur der christliche Glaube wahr ist? Denn sonst wäre es ja egal, ob wir uns in der Kirche treffen oder in der Moschee oder irgendwo in der Natur oder in einem anderen Tempel der Bahai. Wäre vollkommen wurscht. Nochmal, den Wahrheitsanspruch haben alle Religionen. Jeder würde von sich sagen, das ist Wahrheit. Es ist nicht genuin christlich. Also schauen wir uns eine andere Lösungsidee an und die nenne ich die Einzigartigkeit von Jesus Christus. Denn wir sind Christen und wir nennen uns nach Jesus Christus. Und jetzt nehme ich dich mit und du kannst es selber für dich entscheiden, ob es dich überzeugt, dass dadurch der christliche Glaube wahr ist oder ob es nicht ist. Zuvor, aber will ich einen Bibelvers, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, lesen. Und wenn es auch sogenannte Götter im Himmel und auf der Erde gibt, und es gibt ja tatsächlich viele Mächte und Gewalten, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und wir haben auch nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den das geschaffen wurde. Durch ihn haben wir das Leben empfangen. Und jetzt nehme ich dich mit zum Schluss mit vier Gedanken, was die Einzigartigkeit Jesu ausmacht und warum ich glaube, dass der christliche Glaube, und ich spreche nicht gern von Christentum und christlicher Religion, sondern vom christlichen Glauben, warum er wahr ist. Und damit andere Dinge automatisch nicht wahr sein können. Das Erste, Gott wird Mensch. Das feiern wir nicht an Ostern, aber das feiern wir an Weihnachten. In fast jeder Religion ist das menschlich-irdische das Schlechte, das überkommen werden muss, von dem man sich lösen muss oder erlöst werden muss, auf welche Weise auch immer. Der biblische Gott geht genau den anderen Weg. Er kommt in das Irdische, in das Fleischliche, in das Vergängliche, in das Sündhafte, in den Körper hinein. Von Jesus heißt es im Philipperbrief, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Karfreitag, vor 10 Tagen haben wir Karfreitag gefeiert. Gott wird Mensch. Es gibt ja diesen alten Spruch, viele Menschen wollen Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und das ist der Gott der Bibel. Und Jesus kommt in diese Welt und ich liebe diesen Christus-Hymnus, wird er genannt, einer der ältesten Texte der Bibel, die wir haben und sehr wahrscheinlich schon in der ersten Christenheit immer wieder gesungen und erzählt, weil er beschreibt, dass Jesus nicht selbstsüchtig an seiner Gottheit festhielt und sagte, ich bin im Himmel, sondern er kam auf diese Erde, er wurde Mensch und er wusste ja, auf was er sich einlässt, als er Mensch wurde. Jetzt mal ganz im Ernst, ein Gott, der so etwas tut, ist das nicht genial? Ein Gott, der auf die Erde kommt in Jesus Christus. Und Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er sagt an anderer Stelle, ich und der Vater sind eins. Mir geht es um das Sehen. Wenn wir Jesus sehen, wie ihn die Bibel uns beschreibt, sehen wir den Schöpfer. Der zweite Gedanke zu der Einzigartigkeit, der Elefant fusselt. Jesus sucht den Menschen. Markus 10 sagt Jesus von sich selbst, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Karfreitag. Jesus ist gestorben, um uns aus der Kraft der Sünde frei zu kaufen. Und jetzt mal ganz im Ernst, jetzt stellt euch mal diese Frage. Was wäre, wenn das nicht wahr wäre? Was wäre, wenn es nicht stimmen würde? Was wäre, wenn andere Religionen genauso wahr sind, die mir aber sagen, ich werde nicht durch Jesus freigekauft, sondern durch das, was ich tue, mache, leiste, meditiere, Almosen gebe und, und. Es würde unseren Glauben im Zentrum komplett zerlegen. Komplett. Aber Jesus sagt von sich, ich bin nicht gekommen, damit mir die Menschen dienen, sondern ich diene den Menschen und ich gebe mein Leben als ein Lösegeld, dass ihr frei werdet von dem, was euch bindet. Religion wiederum bindet aber den Menschen, weil sie ihm ganz genau sagt, was er zu tun und zu lassen hat, um Gott eventuell zu gefallen. Die Gewissheit hat der Mensch ja noch nicht mal. Dritter Gedanke, Jesus stirbt am Kreuz. Okay, für Christen nichts Besonderes, vor allem nicht 10 Tage nach Karfreitag. Aber in 1. Korinther 1 steht Folgendes. Paulus schreibt es, wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Schon mal mit jemandem drüber geredet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für mich, für dich? Für die Juden war es natürlich, oder die Juden haben sich natürlich entrüstet, weil für sie war der, der am Kreuz stirbt, von Gott verflucht. Die Griechen jedoch, die Heiden, die Hellenisten, die eben nichts mit dem Gott der Bibel zu tun haben, für die ist es der totale Bullshit, würde man heute sagen. Absoluter Quatsch, dass ein Gott stirbt. Und das ist das, was uns heute auch immer und immer und immer wieder begegnet. Dass es absolut unlogisch ist, dass Gott stirbt, dass Jesus am Kreuz für uns stirbt. Aber nach biblischem Glauben passiert Freiheit. Da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Ich habe es Karfreitag habe ich darüber gepredigt, dass die Gegenwart Gottes da ist, weil Jesus gestorben ist. Und jetzt erst kommen wir zum vierten, wo Jesus von sich selber sagt, er ist die Wahrheit. Das kann jeder von sich behaupten. Ich kann auch durch die Gegend laufen und sagen, ey, ich bin die Wahrheit. Es gibt Sektenführer, die laufen durch die Gegend und proklamieren das und sagen, dass ich bin der Wiedergeborene, whatever, was auch immer. Und es gibt genug Menschen, die das glauben. Das kann ich alles machen. Ihr würdet mich aber sehr wahrscheinlich, im besten Fall würdet ihr einen Arzt rufen. Im besten Fall. Ich weiß nicht, was ihr im schlechtesten Fall machen würdet. Nur so eine kleine Randbemerkung, warum ich glaube, dass wir den biblischen Berichten trauen können, auch wenn sie über Wahrheit reden, ist nämlich genau der Punkt, dass Jakobus, der Bruder von Jesus, der Leiter der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem war, Jakobus, der Bruder von Jesus, der seinen eigenen Bruder posthum, also nach dessen Tod und Auferstehung, als Gott anbetet. So, wer von euch Geschwister hat, probiert es mal aus. Totaler Quatsch. Ja, lass mal. Ihr seid hier. Jesus sagt von sich, er ist die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nochmal, behaupten kann das jeder von sich. Aber gehaltvoll und kraftvoll und vor allem wahr wird es bei Jesus, weil diese anderen Punkte auf ihn zutreffen. Nochmal, jeder kann rumlaufen und sagen, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Wiedergeborene, ich bin der Messias, keine Ahnung was. Der Prophet kann jeder von uns machen. Und wenn du schlau genug bist und Leute genug beeinflussen kannst, Brainwashing betreiben kannst, dann wirst du eine Sekte gründen und dann wird es einige geben, die dir dafür ganz viel Geld bezahlen. Wahr ist es aber deswegen noch lange nicht. Aber weil all das andere auf Jesus zutrifft, dass er als Gott Mensch wird, dass er die Menschen sucht, dass er dich sucht. Jesus hat zeitlebens die Menschen gesucht. Er hat gesagt, ich gebe mein Leben, um euch zu dienen. Er hat die Kranken gesucht, er hat die am Rande Stehenden gesucht, er sucht dich und mich heute noch. Und weil Jesus am Kreuz stirbt und aufersteht, bekräftigt er damit seinen Anspruch zu sagen, ich bin die Wahrheit. Und was heißt das nun für uns? Drei ganz kurze Gedanken zum Schluss. Der erste ist, es bedeutet für uns einen guten Umgang mit Menschen anderen Glaubens. Christen sind keine besseren Menschen, wenn sie glauben, dass ihr Glaube wahr ist. Und zwar nicht nur subjektiv, sondern objektiv. Kann ja jeder sagen, okay, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Da hört man auch ganz oft, nein. Ich habe den Anspruch, dass meine Wahrheit auch die Wahrheit für alle Menschen dieses Planetens ist. Nicht, weil ich sie habe, sondern weil Jesus dahinter steht. Deswegen glaube ich, ist das für alle Menschen wahr und nicht nur für mich. Das heißt aber, dass ich mit Menschen anderen Glaubens, und nochmal, wir sind auf dem Weg zur Minderheitskirche, dass ich mit Menschen anderen Glaubens einen guten Umgang habe. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, überheblich oder sonst irgendetwas zu sein. Das Zweite ist, wir können der biblischen Überlieferung und dem historischen Christentum vertrauen, dass es wahr ist, worauf die Kirche sich seit 2000 Jahren gründet. Wir können darauf vertrauen. Und ja, du magst belächelt werden, wenn du mal wieder in eine Diskussion gerätst oder in ein Gespräch oder es fällt nur so ein Kommentar, sei es zur Schöpfung oder sei es zu anderen Themen des Glaubens und dann heißt es immer so schön, ja, und dann gibt es da noch die, die im Mittelalter leben und glauben, dass die Bibel wahr ist oder dass Jesus auferstanden ist und so weiter. Einfach weglächeln. Einfach weglächeln und freundlich darauf reagieren und sagen, Moment mal, es gibt gute Gründe. Und Marc wird nächsten Sonntag darüber predigen, warum die Bibel glaubwürdig ist. Und der dritte Gedanke ist, schließ Frieden mit Gott. Warum betone ich das so sehr? Vielleicht kommt es ein bisschen überraschend. Ich lese dir zwei Verse vor aus dem Römerbrief. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wenn es einen Gott gibt, und wenn es einen Gott gibt, der von sich auch noch sagt, er ist die Wahrheit, und wenn es einen Gott gibt, der von sich sagt, er ist die Wahrheit und dir Leben aus seiner Gnade schenkt, wenn es einen Gott gibt, wenn es einen Gott gibt, der die Wahrheit ist, der dir Leben aus seiner Gnade schenkt und auf dessen Herrlichkeit du entgegengehst in deinem Leben, nicht nur in der Ewigkeit, dann ist es das Beste, was du tun kannst, mit diesem Gott Frieden zu schließen. Ob du Anfragen hast an ihn, Anklagen hast, ob du nicht einverstanden bist mit den Wegen, die Gott mit dir geht, das ist alles menschlich komplett nachvollziehbar. Aber wenn es diesen einen Gott gibt, der die Wahrheit ist, dann ist das Beste, was wir tun können, Frieden mit ihm zu schließen, wie es dieser Bibelvers sagt, um das Leben, das er uns schenkt, zu empfangen. Wir werden gleich ein Lied singen, in dem es heißt, dass er unser Gott und König ist. Gott und König. Das sind zwei Beschreibungen von Gott, die ich so unglaublich faszinierend finde. Er herrscht. Aber er tut es, weil er dich liebt. Stell dir vor, es gibt einen Gott, der die Wahrheit ist, der dir Leben aus seiner Gnade schenkt, auf dessen Herrlichkeit du zugehst. Und er hat eine Motivation, und das ist Liebe. Alter Schwede. Darf ich nochmal salopp sagen, wie doof müssten wir eigentlich sein, wenn wir sagen, ey, mit diesem Gott will ich aber nichts zu tun haben. Oder gegen diesen Gott rebelliere ich. Oder ich tue alles, was ich tue, aus eigener Kraft. Oder ich frage ihn gar nicht danach, was er jetzt zu diesem ganz Konkreten meint, was in der kommenden Woche auf mich zukommt. Sei es ein Gespräch, sei es für alle, die Lehrer sind, dass sie wieder sich mit Schülern rumplagen müssen, weil die Ferien vorbei sind. Sei es für alle, die Schüler sind, dass sie sich wieder mit Lehrern rumplagen müssen, weil die Ferien rum sind. Sei es, dass das Semester wieder beginnt, ja, und man jetzt als Student auch mal was arbeiten muss. Ich war selber Student. Egal, was es ist. Vielleicht ist es auch ein Arztbesuch in der nächsten Woche. Ja. Vielleicht ist es einfach auch deine momentane Lebenssituation, wo du mehr Fragen als Antworten hast. Dann ist das Beste, was du tun kannst, mit diesem Gott im Frieden zu leben und zu sagen, ich will einfach mit dir leben, weil dass du aus Liebe in mein Leben hineinsprichst, das ist das Allerbeste, was mir jemals passieren kann. Und deswegen Gott und König. Ich will am Ende dieser Predigt beten und dich bitten, dass du mit mir betest, innerlich. Und dass du dir vor Augen hältst, was vielleicht in den nächsten Tagen wirklich an Herausforderungen auf dich zukommt. An Dingen, die du aus eigener Kraft nicht schaffst. Dir aber sicher sein kannst, dass der Gott, der einzig wahre Gott ist, aus Liebe zu dir sagt, komm, ich gehe mit dir. Das ist für mich so unglaublich. Jesus, danke, dass du nicht nur die Wahrheit bist, sondern dass deine Motivation Liebe ist. Danke, dass wir uns fest auf deine Aussagen verlassen können, dass es wahr ist, was du getan hast am Kreuz, aber auch wahr ist, was du in unserem Leben heute noch tust. Das ist so unbeschreiblich. Wir können einfach nur dankbar dafür sein und Frieden mit dir schließen und sagen, ja, ich kapituliere, ich will, Jesus, dass du über mein Leben regierst und auch in diesen konkreten Situationen, die jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen auf mich zukommen oder meine momentane Lebenssituation, da gibt es einen Gott, der die Wahrheit ist und der mich liebt und der mit mir geht. Ich bitte dich, Jesus, dass wir das nicht vergessen, dass wir das auch morgen tun, auch übermorgen, dass wir uns darauf verlassen und darauf bauen, dass du als der wahre und als der liebende Gott und König an unserer Seite bist. Amen.